Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hatten auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Wir sind zurück aus Doha, aber noch nicht ganz fertig mit der Handball-Weltmeisterschaft 2015. Es fehlt noch eine Abschlusssendung und die wollen wir euch natürlich auch noch präsentieren. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, zwei Kollegen, die auch mit mir vor Ort gewesen sind. Der eine ist Arnulf Beckmann, der langjährige Chefredakteur des Handballmagazins. Hallo Arnulf.
Ja, hallo.
Und der andere ist Christian Bendig, der unter anderem für das Münchner Tageblatt und für DHB.de mit in Doha dabei gewesen ist. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Ja, wir wollen ein wenig zurückschauen auf die Weltmeisterschaft 2015 und wir fangen mal hinten an, Arnulf. Ist denn Frankreich ein würdiger Weltmeister aus deiner Sicht?
Aus meiner Sicht ist es nicht nur ein würdiger, sondern auch ein logischer Weltmeister, weil die Franzosen über Jahre hinweg eine starke Mannschaft präsentiert haben und auch diesmal wieder. Und es war schon ziemlich beeindruckend, wie die Franzosen, allen voran Nikola Karabatic, sich hier präsentiert haben. Ich war bezogen auf Nikola Karabatic auch ein wenig überrascht. Der Mann, der bei den letzten Turnieren manchmal so ein wenig ausgelaugt wirkte, präsentierte sich jetzt in Katar geistig und körperlich total frisch. Ganz offensichtlich scheint ihm das Klima in der spanischen Liga gut zu tun. Da ist die Spielweise sicherlich auch nicht so aufwendig wie beispielsweise in der Bundesliga. Und insofern, ich denke schon, es war über das gesamte Turnier gesehen, wirklich die mit Abstand beste Mannschaft, die ich dort gesehen habe.
Christian, hast du eine bessere Mannschaft gesehen als Frankreich?
Nein, ich denke vor allen Dingen, dass die Franzosen so groß auch aufgespielt haben, sicherlich auch in der letzten Weltmeisterschaft geschuldet. Da haben sie nicht so ganz gut abgeschnitten und ich denke, die wollten jetzt einfach nochmal der Handballwelt zeigen, dass sie in den letzten Jahren klar die beste Mannschaft waren und sicherlich auch in den nächsten Jahren die beste Mannschaft stellen werden. Und von daher ist diese Leistung erklärbar und ich muss halt Arnulf auch zustimmen. Also Karabatic war der absolute Leader in diesem Team und der Wechsel nach Spanien hat ihm wirklich gut getan.
Ist denn diese französische Mannschaft dann das beste Team aller Zeiten, wenn man mal sieht, wie viele Titel die in den letzten Jahren geholt haben?
Wenn du mich fragst, gebe ich die Antwort gern. Ja, das ist das beste Team aller Zeiten. Ich habe selten, nein, eigentlich noch nie, eine bessere Mannschaft als die Franzosen gesehen. Ob es jetzt die Franzosenmannschaft 2015 ist oder ob es die von 2014 oder 2012 war, das will ich jetzt nicht entscheiden. Aber ich glaube, diese ganze Spielergeneration, die da im Moment für Frankreich aufläuft und wahrscheinlich nicht mehr sehr lange in dieser Form für Frankreich auflaufen wird, da die Herren ja auch ein wenig in die Jahre gekommen sind, ist meiner Meinung nach schon das Beste, was der Welthandball jemals gesehen hat.
Christian, du kannst dich dazu auch gerne äußern.
Ich denke einfach, die haben keine Schwachstelle. Die haben überragenden Keeper, stellen eine unfassbar gute Deckung, die körperlich einfach sehr, sehr präsent ist, die Respekt einflößt. Und vorne sind es dann einfach die individuellen Einzelkönner, die dann Spiele im Alleingang teilweise entscheiden können und eben auch diese tiefe Bank, die man im Finale gesehen hat. Da kommt dann einfach mal Fernandes auf die Platte im linken Rückraum und entlastet dort Karabatic. Von daher einfach diese Tiefe, die diese Mannschaft hat, ist einfach beeindruckend. Und von daher denke ich, dass diese Generation, kann man mit Fug und Recht als eine der oder vielleicht sogar die beste Nationalmannschaft aller Zeiten bezeichnen.
Dann sind wir aber auch im Endeffekt froh, dass wir so eine tolle Mannschaft im Finale gesehen haben, denn es gab viel Spekulation und das ist natürlich auch Thema bei uns, bevor wir gleich über die deutsche Mannschaft sprechen, was die Schiedsrichter angeht. Es gab eine sehr interessante Linie gerade zu Beginn des Turniers, die dann hinten raus ein bisschen besser geworden ist. Arnulf, man muss aber schon sagen, dass das nicht unbedingt eine Leistung auf Top-Niveau war, was die Unparteiischen da in Katar geboten haben.
Das war es in der Tat nicht, zumindest was die Vorrunde angeht. Ich glaube, dass sich die Schiedsrichter mit ihrer ganzen Pfeiferei, so will ich es mal salopp formulieren, sicherlich auch erstmal in so einen kleinen Flow pfeifen mussten, wenn man das so formulieren darf. Ich glaube allerdings auch, dass die harten Vorgaben der IAF, vor allen Dingen die etwas unerfahrenen Couples, da ein wenig verwirrt hat. Das wurde in den ersten Partien, wir haben es alle gemeinsam beobachtet und auch schon rauf und runter diskutiert, sehr kleinlich gepfiffen. Es gab eine unfassbare Menge an Zeitstrafen in der Vorrunde. Das hat sich natürlich im Laufe des Turniers ein wenig nivelliert und eigentlich wieder so eingependelt, wie wir es von der Bundesliga kennen. Aber für den Anfang des Turniers gilt das mit Sicherheit, dass die Schiedsrichterleistungen zum Teil wenig Souveränität ausstrahlten und naja, auch nicht immer eine einheitliche Linie im ganzen Spiel zu erkennen war.
Zum Beispiel in den Spielen von Katar, möchtest du das damit sagen?
Nee, das möchte ich gar nicht sagen. Also das beziehe ich jetzt die Katar-Spiele nicht ausdrücklich mit ein. Das ist eine andere Geschichte und da ist es wahrscheinlich auch schwer, sich dazu zu äußern. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich schwierig war für die Schiedsrichter, die Vorgaben der IAF so in die Tat umzusetzen, dass es für die spielenden Mannschaften, da eine einheitliche Linie erkennbar war. Was auf der linken Seite Stürmerfaul war, war auf der rechten Seite noch lange kein Stürmerfaul. Und hier wurde Trikotzupfen mit 2 Minuten bewertet, auf der anderen Seite ein Trikotzupfen dann überhaupt nicht geahndet. Das ging da manchmal schon ein wenig drunter und drüber. Und ich will nicht sagen, dass es abenteuerlich war, aber ich glaube, dass die Spieler sich da teilweise auch sehr schwer getan haben, sich auf so eine Linie der Schiedsrichter einlassen zu können.
Das war auch der Tenor, wenn man mit den Spielern gesprochen hat, vor allem mit den Spielern aus der Handball-Bundesliga, die gesagt haben, wir sind das eben ganz anders gewohnt, wir müssen uns da sehr drauf einstellen und wir können nicht so spielen, wie wir das sonst tun. Christian, würdest du sagen, dass es vielleicht bei den Schiedsrichtern halt immer ein bisschen schwierig ist, bei jeder WM oder bei jeder EM diskutieren wir am Anfang über die Schiedsrichter?
Ich denke, ein großes Problem ist, dass die Schiedsrichter gerade bei einer Weltmeisterschaft auch aus Nationen kommen, die nicht gerade über einen herausragend guten nationalen Wettbewerb verfügen und dementsprechend, wie ein Handballspieler sich eben auch Wettkampfpraxis, Wettkampfhärte holt, den Schiedsrichtern da auch einfach ja die Erfahrung auf diesem Niveau dann fehlt. Dann werden die von der IAF vorher rund gemacht mit irgendwelchen kleinlichen Regelansagen. Dann sind sie selber noch unglaublich nervös in diesen Spielen. Das Spiel ist teilweise zu schnell, hat man den Eindruck, und dann verlieren die einfach komplett den Kopf und die Linie. Und dazu gibt es dann noch einen Supervisor von der IAF draußen, der die vielleicht über Headset dann immer noch voll quatscht und sagt, hier, da muss aber nächstes Mal ein Stürmer voll pfeifen oder habt ihr da nicht gesehen, dass da am Trikot gezupft worden ist. Das hat sicherlich, oder das sind alles Gründe, die zu so einer schwachen Schiedsrichterleistung da auch beitragen.
Da ich weiß, dass der Kollege Arnulf Beckmann übrigens nicht ganz so viel Zeit hat, ich würde das Thema gerne noch vertiefen, müssen wir schon zum nächsten gehen. Und Arnulf, ich würde gerne von dir wissen, wie du die Leistung des deutschen Teams insgesamt einschätzt. Ich denke, dass man alles zusammengefasst doch sehr zufrieden sein kann. Wir haben eine tolle Vorrunde der deutschen Mannschaft gesehen, auch ein grandioses Achtelfinale. Und dann gegen Katar, ja, waren es so Kleinigkeiten und eine sehr schlechte Defensive in der ersten Halbzeit, die das dann entschieden haben.
Das hast du eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst, Sascha. Ich sehe das ähnlich wie du. Das war wirklich eine grandiose Vorrunde, eine großartige Leistung der deutschen Mannschaft mit einigen Spielen, die sicherlich äußerst eng waren, wo man sagen kann, wenn man mit einem Tor gewinnt, kann man es unter Umständen auch mit einem Tor verlieren und dann redet man möglicherweise von einer ganz anderen Vorrunde. Das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Grundsätzlich war ich tief beeindruckt von der deutschen Mannschaft, vor allen Dingen, weil sie ganz viele Spielsituationen wirklich auf eine spielerische Art gelöst hat, dass es eine große Freude war, sich das anzuschauen. Natürlich ist so eine Taktik dann auch immer so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil dieser Mannschaft, anders als beispielsweise den Franzosen oder den Dänen, der eine große Spieler fehlt, der die Spiele auch mal im Alleingang entscheiden kann. Das haben wir nicht. Wir haben im Gegenteil sogar einen eher torschwachen Rückraum, der das allerdings bei dieser WM für seine Verhältnisse sehr gut gelöst hat. Daraus resultierend aber ein Verbundspiel aufgezogen hat, das wirklich ganz, ganz viel Freude gemacht hat, sich das anzuschauen. Und es gab wenige Momente, wo es nicht funktioniert hat. Bedauerlicherweise war die erste Halbzeit gegen Katar so eine, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Das war ein Punkt. Das zweite, und darauf willst du möglicherweise auch nochmal hinaus, waren sicherlich auch ein paar fragwürdige Pfiffe der Schiedsrichter in diesem Spiel. Aber grundsätzlich muss man sagen, mit dieser Leistung muss man absolut zufrieden sein. Und es ist so viel mehr als das, was man im Vorfeld erwarten durfte. Wenn vor der WM jemand gesagt hätte, die deutsche Mannschaft wird Siebter bei dieser Weltmeisterschaft, ich glaube, da hätten alle sofort eingeschlagen und das gekauft.
Christian, hättest du da auch eingeschlagen, wenn man jetzt rückblickend die Leistung betrachtet? Denn Bernhard Bauer hat mir auch im Gespräch gesagt, es kommt immer darauf an, wie die Mannschaft sich präsentiert. Nicht unbedingt die Platzierung ist entscheidend.
Vor der WM sicherlich. Nach der WM muss ich sagen, ist es schon schade, dass sie nicht ins Halbfinale gekommen ist, denn was man von zu Hause mitbekommen hat, hat die Mannschaft doch auch wieder eine ziemlich große Euphorie erstmal entfacht, die ganz, ganz wichtig für den deutschen Handball ist. Und wenn diese Euphorie vielleicht noch eine Woche länger angehalten hätte, dann eben auch ein Halbfinale und dann eben auch das Finalwochenende, das wäre natürlich noch eine Stufe besser gewesen für den deutschen Handball. Aber prinzipiell der 7. Platz, das haben die Jungs wirklich gut gemacht, auch über das Kollektiv gelöst, wie es Arnulf schon gesagt hat, ohne den überragenden Einzelkönner und nach einer starken Vorrunde, diesem unglücklichen Ausscheiden gegen Katar und sich dann im letzten Spiel des Turniers gegen Slowenien dann nochmal so derartig aufzuraffen, um dann wirklich das letzte Ticket für ein Quali-Turnier dort zu lösen. Das war schon eine große Leistung, hat echt Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also das letzte Spiel, das ist wirklich bei mir hängen geblieben.
Wir gehen da gleich mit dir noch ein bisschen mehr in die Tiefe, Christian, aber ich habe noch zwei Fragen insgesamt an Arnulf und ich weiß, dass er wirklich in Eile ist. Die erste Frage wäre, war Katar ein guter Gastgeber? Und die zweite, die kommt von unseren Hörern direkt, die würden nämlich gerne wissen, nach dem Theater um die Tickets, die es ja auch gab, wo Fans nicht in die Halle konnten, obwohl sie extra angereist sind und die Tickets ja auch schon bezahlt hatten, würdest du, wenn du Funktionär wärst, nochmal eine Handball-WM nach Katar vergeben?
Beide Fragen sind so ohne weiteres nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich glaube, dass Katar bei der Organisation dieser Weltmeisterschaften vieles richtig gemacht hat. Die Hallen waren klasse, die Bedingungen waren für die Mannschaften, die ich immer wieder hörte, aber auch für uns Journalisten sehr, sehr gut. Was das angeht, da gibt es überhaupt keinen Grund zur Klage. Grundsätzlich aber ist es so, dass ich jetzt sagen muss, rückblickend betrachtet, für mich war das auch so ein klein wenig so eine Plastik-WM. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich damit meine, aber mir fehlt immer so ein bisschen die Seele in diesem Turnier. Also ich erinnere mich immer noch wahnsinnig gerne an 2007 in Deutschland, als dieses Turnier irgendwann mal ins Rollen geriet und man merkte, dass ein ganzes Land da mitgerissen wird und alle wirklich mit großer Begeisterung dabei waren und Handball für kurze Momente wirklich omnipräsent war in Deutschland. Und das habe ich in Katar total vermisst. Das heißt, man hat organisatorisch alles richtig gemacht, man hat es aber irgendwie nicht verstanden, diese Sache mit Leben zu füllen. Und damit beantwortet sich möglicherweise die zweite Frage von allein. Nein, ich glaube, ich würde nicht noch mal eine WM nach Katar vergeben.
Hast du denn irgendein Erlebnis, was du jetzt mit dieser WM verbindest, was das nochmal ein bisschen pusht, dass du sagst, nee, nochmal Katar, Handball-WM muss nicht sein?
Nee, da gibt es jetzt kein konkretes Erlebnis, was ich hatte. Das war so dieser Gesamteindruck, dass mir so irgendwie diese Emotionalität so ein wenig gefehlt hat. Also diese WM war da, ja, man hat alles dafür getan, dass sie funktioniert, dass sie läuft, aber ich fand, man hat das da im Land nicht wirklich gelebt. Und das ist das, was für mich den Ausschlag geben würde, zu sagen, naja, ich muss das nicht unbedingt nochmal haben. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Weltmeisterschaften außerhalb Europas stattfinden zu lassen. Für die globale Entwicklung des Handballs ist das auch immens wichtig. Aber vielleicht sollte man ein wenig genauer hinschauen und nicht immer nur auf Geld achten, wohin man letztendlich diese Weltmeisterschaften dann auch vergibt.
Ich glaube, das war ein passendes Schlusswort von dir, Arnulf. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Wir werden, glaube ich, in der nächsten Woche nochmal ein Gespräch führen, dann mit einer ganz anderen Thematik, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Christian, du bleibst noch in der Leitung und wir sind dann gleich wieder zurück und sprechen dann noch über ein paar andere Themen, zum Beispiel das All-Star-Team, den MVP der WM und was wir vielleicht nächstes Jahr in Polen bei der Europameisterschaft 2016 erwarten können.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreis ab.
Zweiter Teil unserer Abschlusssendung zur Handball-Weltmeisterschaft 2015 in Katar. Und nachdem uns Arnulf Beckmann vom Handballmagazin verlassen hat, spreche ich nun noch mit Christian Bendig, der unter anderem für dhb.de vor Ort gewesen ist. Und vielleicht kannst du nochmal auf die Fragen eingehen, die eben Arnulf schon beantwortet hat. Zunächst mal, war Katar ein guter Gastgeber?
Arnulf hat es ja anklingen lassen. Also die Bedingungen waren herausragend gut, sowohl für die Mannschaften als auch die Journalisten. Organisatorisch hat es am Anfang, wie du ja auch selbst erlebt hast, mit den Shuttlebussen an der einen oder anderen Stelle gehakt. Das haben die Organisatoren aber dann auch Tag für Tag besser in den Griff bekommen. Am Ende lief das eben auch reibungslos und also vom Organisatorischen her kann man den Kataris da, also muss man ihnen eigentlich ein gutes Zeugnis ausstellen.
Wo muss man ihnen denn ein schlechtes Zeugnis ausstellen?
Ich weiß nicht, ob die Organisatoren etwas dafür können. Das, was Arnulf angesprochen hat, dass so ein bisschen die Begeisterung im Land gefehlt hat, so dass das Leben einer WM, das ist vielleicht auch ein bisschen der Mentalität eines Landes geschuldet, beziehungsweise in welcher Art und Weise wird dort Handball auch gelebt. Ich bin der Meinung, es reicht eben nicht aus, auf dem Weg nach Lusail rote Bälle neben die Straße zu postieren, die dann dort Werbung für Handball machen, beziehungsweise die Hochhäuser mit großartigen Plakaten vollzuhängen. Sowas nimmt die Leute nicht mit und es fehlt vielleicht einfach diese Handballkultur, die es in Europa gibt. Das fehlte so ein bisschen und dementsprechend auch an der einen oder anderen Stelle dann die Stimmung in den Hallen.
Nun hast du jetzt nicht unbedingt diese Vergleichswerte wie Arnulf, die hat der schon bei vielen Turnieren mit dabei gewesen ist. Trotzdem auch an dich natürlich die Frage, würdest du eine Handball-WM nochmal nach Katar vergeben mit den Eindrücken, die du aus Doha mitgenommen hast?
Ich würde sie nicht nochmal nach Katar vergeben. Aus dem Grund Stimmung, Handballkultur. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen Traditionalist. Also ich denke auf der einen Seite, das, was Arnulf auch gesagt hat, die Entwicklung weltweit für den Handballsport ist sehr wichtig, aber ich bin auch jemand, der dieses Stimmungsvolle doch dann auch sehr, sehr schätzt.
Ich glaube, alle Handballfans schätzen diese Stimmung und es wäre schön gewesen, wenn nicht zum Beispiel nach Spielen von Katar die Halle auf einmal komplett leer gewesen wäre. Das fand ich ein sehr dubioses und interessantes Bild. Kannte ich so noch nicht. Selbst wenn der Gastgeber normalerweise sein Spiel gespielt hat, ist danach auch die Halle noch ein wenig voller. Aber gut, das war halt eine sehr interessante und sehr bemerkenswerte, nicht positiv bemerkenswerte Anekdote bzw. Erinnerung, die wir mit der Handball-WM in Katar verbinden. Allerdings, und das hast du eben auch schon gesagt, es gab jede Menge Euphorie in Deutschland dann auch rund um die deutsche Mannschaft. Das hat man ja vor Ort dann durchaus wahrgenommen, denn die Spieler, die haben sehr positiv auf uns gewirkt, sehr locker und lustig. Das war etwas, ja, was man jahrelang um die deutsche Handballnationalmannschaft eigentlich nicht so gespürt hat.
Das kann ich aufgrund dessen, dass es mein erstes großes Turnier war, kann ich da keine eigenen Erfahrungen einbringen. Ich gebe dir recht, dass die Spieler sehr offen gegenüber den Medienvertretern gewirkt haben an den DHB-Medientagen. Es war absolut kein Problem, mit den Jungs zu sprechen, waren auskunftsfreudig, haben auch über Interviews hinaus sehr viel von sich preisgegeben. Und das spricht zum einen höchstwahrscheinlich auch für die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft und dass die Jungs einfach auch gemerkt haben, durch unsere guten Leistungen hier vor Ort stehen die Handballfans eben wieder hinter uns. Es ist eine Euphorie da. Leute, die sich ansonsten nicht großartig für Handball interessieren, interessieren sich jetzt auch. Und gerade über soziale Netzwerke heutzutage und das Internet werden die das auch mitbekommen haben. Und ich glaube, das hat ihnen auch gut getan.
Wir müssen in diesem Zusammenhang natürlich über die Personalie Dago Sigurdsson sprechen. Bei der letzten Weltmeisterschaft mit Martin Heuberger sind wir am Ende auf Platz 5 gelandet. Also wir waren 2 Plätze besser als bei dieser Weltmeisterschaft. Trotzdem spürt man auch diesen neuen Geist. Wie viel, in Prozenten ist das natürlich unmöglich zu sagen, wie viel Anteil hat denn Dago Sigurdsson an diesem Umschwung deiner Meinung nach?
Es gibt ja dieses Sprichwort, neue Besen kehren gut. Dago Sigurdsson macht sicherlich nicht alles anders, aber vielleicht viele Dinge anders und setzt dadurch auch neue Reize. Und medial, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist Dago Sigurdsson einfach jemand, der von den Medien oder der das Spiel mit den Medien besser beherrscht. Und von daher glaube ich, dass deswegen auch eine etwas andere Berichterstattung, positive Berichterstattung stattfindet. Er beherrscht eben auch das Spiel mit den Medien sehr gut, denn er ist nochmal Trainer bei den Füchsen Berlin, das ist eine große Stadt, das ist eine Medienstadt und da ist er auch sehr geübt und weiß, wie er mit Medien umzugehen hat. Und das ist ein Geben und Nehmen und ich denke, das ist auch ein Grund.
Die Spieler haben uns gegenüber immer wieder betont, dass sie einfach dieser Linie von Dago Sigurdsson sehr extrem folgen. Ist das vielleicht auch ein entscheidender Unterschied im Vergleich zu seinem Vorgänger, dass er mehr natürliche Autorität mitbringt?
Ich denke, er hat ja auch in den Pressekonferenzen hat ja eine sehr klare Ansprache, eine sehr klare Art. Er redet nicht sehr lange, sondern kurze, prägnante Sätze. Und ich denke, dass er der Mannschaft gegenüber genauso auftritt. Und jeder Spieler genau weiß, was er zu tun hat auf dem Spielfeld oder welche Rolle er in dieser Mannschaft hat. Das haben viele Spieler immer gesagt, dass es jetzt eine absolut klare Rollenverteilung gibt. Und wenn man ihn auch in den Spielen beobachtet hat, also er war sicher, war emotional, hat sich gefreut bei deutschen Toren, bei einer guten Abwehraktion. Aber man hatte das Gefühl, dass er für jede Spielsituation einen Plan hatte. Und welchen Plan er dann aus der Schublade gezogen hat in der jeweiligen Spielsituation, wusste er schon vorher. Und er wirkte trotz aller Emotionalität doch sehr ruhig, sehr aufgeräumt und mit sehr kühlem Kopf an der Seitenlinie auf mich.
Wie siehst du, wenn wir jetzt mal den Bogen spannen wollen von dem, was war, auf das, was kommt, denn die Zukunft dieser Mannschaft? Wenn man mal sieht, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler mit dabei. Es kommen gute Spieler noch hoch aus den Jugend- und Juniorennationalmannschaften. Es ist aber natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Also wollen wir das mal ein bisschen nicht nur schwarz-weiß malen, sondern vielleicht ein bisschen in die Grauzone gehen. Wie würdest du das denn einschätzen? Sind wir auf einem Weg nach oben? Ist das wirklich so? Oder war das jetzt einfach nur mal ein ganz gutes Turnier?
Das müssen wir abwarten. Also ich denke, dass die deutsche Mannschaft noch Potenzial nach oben hat. Du hast es gerade gesagt, es kommen noch sehr gute Leute nach. Eine Schwachstelle ist in meinen Augen, dass uns aus der zweiten Reihe ein bisschen die Wurfkraft fehlt. Da setze ich auch persönlich einige Hoffnungen in Finn Lemke vom TBV Lemgo, der jetzt nach Magdeburg gehen wird zur neuen Saison, dass er vielleicht sich dort auch noch mal weiterentwickelt. Haben wir jemanden, der auch aus der zweiten Reihe über einen sehr, sehr guten Wurf verfügt. Das ist etwas, was uns aktuell noch so ein bisschen fehlt. Und ansonsten denke ich, dass die absolute Weltspitze, also die Franzosen, die Spanier, zu denen ich eigentlich auch noch die Dänen zähle, die sind für mich, für die deutsche Mannschaft doch noch ein bisschen entfernt. Aber dahinter gibt es ein breites Mittelfeld oder ein oberes Mittelfeld und in dem haben wir uns etabliert. Und da müssen wir schauen, dass wir uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach vorne arbeiten und dass wir auf Sicht jetzt nicht in den nächsten Jahren und auch nicht in 2 Jahren, aber dass wir vielleicht in 3, 4, 5 Jahren dann wieder den Anschluss zur absoluten Weltspitze dann hergestellt haben.
Dazu brauchen wir natürlich herausragende Akteure. Und damit möchte ich gerne überleiten auf das All-Star-Team der Weltmeisterschaft, was viele von euch sicherlich auch schon mitbekommen haben. Bekannte Namen wie immer, einige überraschende Namen und ein MVP mit Thierry Omey, der sicherlich auch herausragende Leistungen gebracht hat. Für mich persönlich allerdings nicht der beste Torhüter dieser Weltmeisterschaft gewesen ist. Aber ich möchte natürlich meinen Gast fragen, für welche 7 und für welchen MVP er sich entschieden hätte. Und dementsprechend, Christian, leg doch einfach mal los, vielleicht auch mit der einen oder anderen Begründung noch dazu.
Also auf Linksaußen, in meinen Augen, war der beste Spieler auf dem linken Flügel Uwe Gensheimer, weil er zum einen ein ganz starker Gegenstoßspieler war, er hat eine sehr gute Wurfquote gehabt und was mich an seinem Spiel beeindruckt hat, war, dass er auch bei der zweiten Welle zum Teil über die Mitte gekommen ist und dann auch ab und zu mal aus dem Rückraum abgezogen hat und einfach in der deutschen Mannschaft, man hat ja mal diesen Begriff Aggressive Leader, dass er eben auch so etwas war. Er hat die Mannschaft unheimlich gut mitgerissen in meinen Augen. Das hat er ganz fantastisch gemacht und von daher ist er für mich bei dem All-Star-Team auf links außen gesetzt. Dann habe ich im linken Rückraum Nikola Karabatic, eben weil er bei den Franzosen die alles dominante Figur war, sind Weltmeister geworden, er hat ein unheimlich gutes Finale auch gespielt, hat im Mittelblock verteidigt, vorne wichtige Tore gemacht, sich immer wieder aufgerieben, keinen Zweikampf gescheut. Also da gibt es eigentlich für mich auf dieser Position keinen anderen, auch wenn er manchmal Mitte gespielt hat, aber ich habe ihn jetzt einfach mal in den linken Rückraum gestellt. Und auf der Mitte habe ich Joan Canelas von den Spaniern, der für mich auch ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt hat. Absolut spielbestimmende Figur der spanischen Auswahl gewesen ist und im Viertelfinale ja dann auch mit der Schlusssekunde den viel umjubelten Siegtreffer gemacht hat. Und das rechtfertigt, denke ich, diese Nominierung auch. Im rechten Rückraum an einem Spieler aus Katar kommt man da, glaube ich, nicht vorbei. Das ist Zarko Marković, der auch ein sehr starkes Turnier gespielt hat. Einschränken muss man bei ihm vielleicht noch sagen, er verteidigt eigentlich nicht oder ganz, ganz selten, spielt eigentlich nur Angriff. Aber das ist einfach überragend und hat Katar auch in engen Phasen, gerade im Deutschlandspiel, dann auch über die Zeit gerettet und wichtige Tore markiert. Und auf rechts außen habe ich mich wieder für einen Spanier entschieden, und zwar Victor Tomás. Einfach auch ein großartiges Turnier gespielt, unheimlich sicherer Schütze von außen, keine Fehlwürfe und von daher für mich auch eigentlich der beste Rechtsaußen des Turniers. Im Tor auch wieder ein Spanier, und zwar Gonzalo Pérez. Noch stärker als Omeyer in meinen Augen in diesem Turnier. Leider hat es halt nicht dazu gereicht, dass die Spanier die Bronzemedaille gewonnen haben, aber auch ein sehr, sehr starker Schlussmann. Kreislauf habe ich vergessen. Bartosz Jurecki von den Polen, der einfach, wenn er den Ball bekommt, ist der Ball auch meistens im Tor oder es gibt einen 7 Meter, und da gibt es für mich eigentlich in der Welt aktuell keinen besseren Kreisläufer. Und als Trainer des All-Star-Teams habe ich mich entschieden für Michael Biegler. Einfach mit der Begründung, er hat in Polen eine absolut schwierige Aufgabe. Er soll nächstes Jahr die Goldmedaille bei der Europameisterschaft im eigenen Land holen. Aber im Hier und Jetzt ist er auch dort zum Erfolg verdammt. Und hinzu kam sicherlich das etwas überhitzte Umfeld der polnischen Mannschaft, gerade was die Medien angeht, dass er dort in jeder Pressekonferenz danach gefragt worden ist, ob er jetzt bei einem Bundesliga-Verein unterschreiben wird nach der Weltmeisterschaft. Und er das einfach geschafft hat, mit seiner stoischen Ruhe das auszublenden und das Team mit einer guten taktischen Einstellung, guten Entscheidungen am Spielfeldrand dann zu einer Bronzemedaille zu führen, die ich nach den Leistungen der Vorrunde so nicht erwartet habe.
Ich glaube, da kann ich mich nur anschließen. Gerade nach dem ersten Spiel gegen Deutschland habe ich die Polen eigentlich spätestens im Viertelfinale auf der Verliererstraße gesehen. Aber sie haben sich dann relativ überraschend gegen die Kroaten durchgesetzt und das ist auch nicht der allerschlechteste Gegner. Jetzt fehlt mir nur noch der MVP. Den hast du mir noch nicht genannt. Aber so wie du eben von Nikola Karabatic geschwärmt hast, glaube ich fast, dass es auf den Kollegen vom FC Barcelona hinauslaufen wird.
Das ist zu 100% richtig. Also wie gesagt, Karabatic, der Spieler der Weltmeisterschaft, der kann einfach alles. Das ist einfach unfassbar. Da führt kein Weg dran vorbei.
Da führt kein Weg dran vorbei und leider auch nicht am Ende unserer Sendung. Christian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diese ausführliche Vorstellung deines All-Star-Teams, das sich dann doch stark unterscheidet von dem, was die IHF bekannt gegeben hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da war die ein oder andere Entscheidung mit dabei. Da kann ich nur ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Ich weiß, dass vielleicht für einige von euch einige Themen nicht intensiv genug besprochen worden sind, aber wir haben jetzt fast schon wieder eine halbe Stunde Sendung und die nächste, die wartet schon bald wieder auf euch, denn das All-Star-Game der DKB-Handball-Bundesliga Bundesliga steht am Freitag in Nürnberg auf dem Programm. Von dort wird es auch wieder ein paar O-Töne geben und nächste Woche geht sie dann wieder los, die DKB-Handball-Bundesliga. Und wir werden für euch natürlich einen Blick vorauswerfen auf die Rückrunde. Das machen wir wie gehabt am Montag. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich auch bei allen Kollegen, die im Rahmen der Handball-Weltmeisterschaft 2015 aus Doha mit dabei gewesen sind, die mir Stimmen geliefert haben beziehungsweise die mir zur Verfügung standen für meine Sendung. Und kurzer Hinweis natürlich noch darauf, wie ihr uns wie immer erreichen könnt. Das geht entweder bei facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Schreibt uns eure Fragen, nehmt teil an der Sendung. Ansonsten hört rein und bis kommenden Freitag.